Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal so in eine Folge gestartet sind, aber Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey, Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey.
Wow. Wann waren wir das, waren wir diese Saison schon mal Spitzenreiter?
Nein.
Nee, ne? Also weiß ich nicht.
Es ist, also sag ich jetzt so, aber weiß ich
nicht. Ja, weiß auch nicht, gefühlt nicht. Es ist Neuland. Und es ist, also für mich ist es auch irgendwie völlig unverdient, weil es war vor der, also irgendwie dann doch verdient, weil die Tabelle lügt nicht, aber vor der Winterpause war es noch so, und lassen wir jetzt den Trainer Polzin wegen Erfolglosigkeit, ja nein, dann gewinnt er das letzte Spiel, dann gewinnt er das erste Spiel und jetzt bist du aber auf dem ersten Platz.
Aber
so.
Auch 3 Punkte Vorsprung auf den 8. Platz, ne? Das muss man sich mal reinziehen. Was ist das für eine zweite Liga, eine Tabelle?
So ist Fußball und es ist erneut eine spannende zweite Liga.
Ja, weil alle auch so schlecht sind, ne? Ich meine, wenn du 2 Punkte stehst, hättest du
ein Schneckenrennen.
Wärst du bei 36 Punkte, das ist so das normale Gute, was du brauchst, um aufzusteigen, 5 Punkte dahinter. Und dann ist halt klar, dass es sich irgendwann
da bündelt. Aber absolut, also wir gucken, wenn du jetzt nur auf die Punkte schaust, ist es schon absolut eng, ne? Aber ja, wenn wir jetzt mal auf das Torverhältnis schauen, dann muss ich sagen, dann sind wir schon ziemlich weit abgeschlagen an auf erster Stelle, so, ne?
Zählt wie ein Punkt in meinen Augen.
Definitiv, das ist ein Punkt. Also es ist eine 17 Tordifferenz von plus 17, das ist schon, ist auf jeden Fall ein Fund, was wir gerade haben, was die anderen Vereine nicht haben.
Ich habe es auch verpasst, dass Magdeburg, also ich habe es gestern gesehen, Magdeburg war mal Zweiter, Punkt gleich mit Spitzenreiter. Ich so, guck, also klick dann drauf, bin ich so bei Kicker. Und ich so, ey, irgendwie habe ich den Zeitpunkt verpasst, dass Magdeburg da so weit oben ist. So.
Ja, die waren die ganze Saison schon relativ, Hinrunde schon relativ gut davor.
Ja, also nie ganz schlecht, aber dann auch immer irgendwie so. Und ich so, boah, ja gut, ich meine klar, aber es kann ja auch irgendwie in paar Spielen kann dann, weiß ich, Lautern auf einmal ganz oben sein.
Kurzer Exkurs, was machen wir, wenn so ein Titz jetzt wirklich ernsthaft dann uns Konkurrenz macht um Aufstieg und gleichzeitig Baumgart eine Serie startet in der ersten Liga mit Union? Haben wir dann irgendwie doch ein Trainerproblem oder ist
zumindest
liegen wir dann falsch, wenn jetzt Baumgart eine Serie hinlegt?
Und Tune auch noch an uns vorbeiziehen?
Ja. Nein, nicht an uns vorbeiziehen. Aber wenn Polzin und Titz sich um den ersten und zweiten Platz nachher streiten sollten, ey, so what? Gerne. Also das ist doch, ich meine, beides Trainer aus der Hamburger Jugend, ne? Also es sind beides Jugendtrainer, die aus dem Verein bei uns kommen und jetzt an der ersten Stelle und zweiten Stelle in der Bundesliga stehen. Es ist natürlich noch viel zu früh, das so zu sagen, aber.
Aber ich kann sagen, also ich finde, man kann das schon krass differenzieren. Das war jetzt ein Scherz, also finde ich schon interessant. Ich finde Titz, tolle Aufbauarbeit da geleistet, jetzt schon seit über einen längeren Zeitraum in Magdeburg, ein Aufwärtstrend, wirklich spricht für ihn als Trainer. Währenddessen finde ich genau das Gegenteil bei Baumgart. Ich finde jetzt schon längere Zeit, ehrlich gesagt, keine Aufbauarbeit mehr geleistet und erfolglos und so ein bisschen, also das Gegenteil von Titz, finde ich, so ein bisschen von der Entwicklung her. Abwarten, ein Spiel ist jetzt auch nicht so ausschlagkräftig und Tune macht das auch ganz okay.
Lass uns nicht über Baumgart sprechen, lass uns einfach in die Folge starten.
Ja, Europa!
HSV, meine Frau, der Fußball-Podcast von Fans für Fans mit Pia, Gato, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert von König Pilsner.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau, dem Spitzenreiter. Es fühlt sich gut an, es fühlt sich schön an, auch die ganzen Fragen bei euch bei Instagram zu lesen. Es ist dann doch immer Spitzenreiter. Ist ein bisschen Negatives noch dabei hier. Die letzte gerade, die reinkommen, ist Markus. Spitzenreiter ist gleich böses oben. Da wird natürlich einige Stimmen so, wir sind zu früh oben und jetzt beginnt der Frühling und bla bla bla, alles egal, also mir ist egal, zumindest erstmal jetzt oben sein und dann können wir weiter diskutieren. Heute sind Kai, Muchel, ich, Gato dabei, Pia
arbeitet
und ist nicht im Urlaub, sie arbeitet, hat uns aber Infos geschickt zu unserem nächsten Gegner, Hertha. Und die,
sie hat ihre Hausaufgaben gemacht.
Mehr als gut, ich habe mal reingeguckt, also da könnt ihr euch hinterher freuen, dass wir einen kleinen Ausblick auf Hertha bekommen.
Da gab es ja so ein bisschen Feedback auch, dass wir nicht nur irgendwie die Torschützen irgendwie so als Players to Watch irgendwie mit reinnehmen sollen, sondern da gibt es auch noch mehr Spieler und auch da hat sie jetzt natürlich sofort nachgeregelt und das mit aufgenommen.
Dankbar natürlich auch Hertha. Ansonsten, wenn du da irgendwelche Gegner wie, was weiß ich, Münster, so, was
willst
du
da sagen, ne?
Die haben dann keinen U21-Spieler, keinen guten Torschützen, die haben sowieso keinen guten Spieler und ob da jetzt irgendwie Peter rechts außen irgendwie mal ein gutes Spiel gemacht hat oder nicht, interessiert auch keinen anderen. Und es klang auch so, als hätte sie sich das Hertha-Spiel angeguckt.
Nee, sie hatte doch gesagt, dass ihr Chef großer Hertha-Fan ist, und dass sie mit dem nochmal in den Exkurs gehen möchte und sich da die Informationen holen möchte.
Ansonsten hätte ich gesagt, Respekt, dass man sich so ein Paderborn gegen Hertha am Sonntag gibt. Das wäre das Letzte, glaube ich, was ich machen würde. Aber dazu kommen wir später. Jetzt haben wir erstmal den glorreichen Sieg, über den wir sprechen. Natürlich gab es vor dem Spiel auch noch eine nicht so glorreiche Szene. Da werden wir auch noch kurz drüber sprechen.
Kommen wir nicht drum rum. Ich meine, die Fragen sind
hier in der
Story sind, glaube ich, wenn man eine Frage oder einen Kommentar auf die 1 wählen müsste, dann wäre es der gerade.
Ja.
Und natürlich zudem noch, dass gefragt wird, wo das Trikot herkommt, was ich anhab auf dem Bild.
Wie, wo war's, wo?
Bei uns in der Story.
Ach so, stimmt. Fangen wir damit direkt an.
Erzähl. Ja, das ist tatsächlich ein Geschenk, was wir mit Abschlag bekommen haben vom Verein zu unserem 20-jährigen Bandjubiläum. Haben wir vom HSV eine Überraschung bekommen. Und das ist ein Mix aus allen drei Trikots aus der letzten Saison zusammengeschneidert. Und hinten ist die 20 drauf zu unserem 20-jährigen Bandjubiläum mit Abschlag. Und also hinten das schwarze Trikot und vorne das hellblaue und das weiße. Ja. Ist,
ganz geil, eigentlich.
Ja, ganz cool. Ja, es ist, haben wir uns auch derbe drüber gefreut. Also das ist so eine Sache, das gibt's nicht zu kaufen, das ist was Besonderes und ist wirklich vom Schneider so zusammengenäht.
Ist das vom Schneider, weil vorne man sieht doch gar keine Naht und so.
Ja, genau, das ist richtig gut gemacht.
Haben die ganz gut gemacht.
Ja. Es hängt bei uns im Proberaum im Bilderrahmen und ich habe es für eine Story, nämlich für das HSV-Frauenspiel jetzt gegen Gladbach, haben wir ein Video gemacht, um das zu pushen.
Ja, daher kenne ich das.
Genau, und da hatte ich das an, habe ich gesagt, ey, ich ziehe das jetzt an, einfach so als kleinen Hingucker. Und ja.
Wir haben ja auch 10 Jahre Podcast-Jubiläum, lieber HSV. Nee, weiß ich gar nicht, was ich sage. Das wäre jetzt eine gute, sehr gut.
Ja, also ist vielleicht grundsätzlich, wenn sich jemand auf ein Trikot nicht committen kann, dann mach doch einen Mix aus allen dreien. Ja. Vielleicht für die nächste Saison, vielleicht sehen wir irgendjemanden im Stadion auch so rumlaufen, weil er einen Schneider kennt, der das zusammenschneidet.
Ja, das ist gut, sehr gut. Also, das ist schon mal gut.
Ja.
Womit wollten wir jetzt starten? Damit? Nee.
Lass uns mit dem Spiel starten.
Wir starten im Positiven. 1-0 gegen den ehemaligen Spitzenreiter aus Köln. War das für euch so ein 6-Punkte-Spiel am Ende des Tages dann doch? Oder sagt er eher so aus der Fraktion, eigentlich egal jetzt gegen Köln, da die entscheidenden Spiele sind gegen die Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte?
Also vorm Spiel war ich mit 0-0. Hätte mich jemand gesagt, ey, unterschreibst du 0-0? Hätte ich gesagt, ja klar, natürlich ein Sieg immer geil, aber 0-0 wäre ich jetzt auch. Also
total lustig, dass du es sagst. Das habe ich auch gefühlt zweimal in der Saison und es war jetzt genau gegen Köln,
ja,
so ein Spiel.
So, und ich konnte das Spiel nicht schauen, weil ich auf den Geburtstag eingeladen war. Schon vor einem halben Jahr kam die Einladung und ich hatte mich einfach derbe drauf gefreut, dorthin zu gehen, viele alte Freunde zu treffen. Und dann kam die Terminierung und dann warst du so in dem Zwiespalt. Hattest zugesagt, wollte ich zu diesem Geburtstag hin. Und hab dann gesagt, okay, so viele, meine Frau war natürlich maximal angepisst, weil für sie habe ich noch nie ein Spiel irgendwie sausen lassen, aber jetzt für so einen Geburtstag.
Nur gut.
Und dann war ich oben in meiner alten Heimat und dachte, naja, dann gucke ich das Spiel eben irgendwie so auf dem Handy, per Stream. Ja, wie es auf dem Dorf so ist, ne? Handyempfang, da glatte 6-. Also
hast du O2?
Nee, ich hab
D2,
Vodafone ist das, glaube ich, ne?
Vodafone, keine Ahnung,
ja. Ja, aber selbst da ist also nichts zu machen. Das ist so, ja, gute Nacht.
Als wenn du Bahn fahren würdest.
Ja. Dementsprechend habe ich mir immer nur irgendwie den Ticker aktualisiert und es dauerte, bis dann irgendwie ein Ergebnis kam und ja.
Ich fand ja, es war in der ersten Hälfte, also erstens war es sehr kalt.
Ja.
Und vorm Spiel war es ja auch irgendwie, wenn man jetzt so die Kölner Ergebnisse angeschaut hatte, die haben ja häufig Einzel auswärts gewonnen, hatten wir ja letzte Woche ja noch irgendwie analysiert. Und weiß nicht, so kalte Ergebnisse dann irgendwie aus der Rückrunde. Also es sprach relativ viel, dass es jetzt nicht so ein 4-3 wird. Dass es dann tatsächlich doch das 1-0 wurde, was ich bei Kicktipp getippt habe.
Auf Kicktipp kommen wir später nochmal zu sprechen.
Ja, nur weil du auch die Punkte gesammelt hast. Ich hab dich nämlich nach dem Spieltag habe ich dich nach oben gesucht.
Ja.
Gedacht, ich wusste, dass das heute kommt. Dass es tatsächlich so kam, war zu erwarten, aber war nicht unbedingt abzusehen. Erste Halbzeit, ja, also wie kann man zusammenfassen, der HSV war ein bisschen besser, hatte, fand ich, relativ viele Standards, aber hat aus den Standards irgendwie nicht gemacht und Köln war so mittel. präsent. Also es war kein gutes Spiel von beiden, aber wenn eine Mannschaft war, dann war HSV besser und irgendwie dachte ich so, na gut, irgendwie Köln spielt es in die Karten, wenn sie jetzt eh irgendwie hintenrum 1-0 gewinnen wollen, dann soll es so sein. Beide wollten, glaube ich, erstmal sicher stehen und gut aus der Winterpause rauskommen und nicht jetzt auf eine Messer laufen. Dann Halbzeitpause.
Gab es eigentlich irgendeine Überraschung bei der Aufstellung?
Eigentlich nichts. Ferrei für Richter.
Ja, und Jatta außen, ne?
Jatta hat gespielt, aber er hat gespielt wie Scheiße, in meinen Augen, und wurde dann auch irgendwann ausgewechselt und dann kam
Saidi wahrscheinlich.
Ja.
Ja, mit dem hätte ich ja gerechnet, dass er den von Anfang an bringt.
Saidi fand ich gut, er kriegt bei Kicker hier eine 4-0. Sehe ich gar nicht. Und ich war noch nicht mal betrunken, aber ich fand ihn sehr gut und Richter hat eine 3-0 bekommen. Boah, weiß nicht, Richter hat wieder Richter-Sachen gemacht, war manchmal ganz gut, aber auch
Er hat den Elfmeter rausgeholt, ne?
Ja, das war sehr gut, das stimmt. Auch blind von dem Verteidiger, aber trotzdem hat er davor gut klein-klein gemacht, hat er ganz gut gemacht. Ansonsten gab's
Elf Hartli in der Innenverteidigung.
Gut, Schonlau, Stammplatz weg, würde ich sagen.
Okay, ja, spannende Diskussion. Was sagt ihr denn, also wenn Schonlau wieder da ist? Also das haben natürlich jetzt auch einige bei uns bei Instagram geschrieben, so, die gesagt haben, oh, für Schonlau wird das richtig schwer werden, mit so einer starken Leistung von Elf Hartli. Hier wurde Elf Hartli schon zu Barcelona transferiert, zumindest sollten wir aufpassen, dass er da nicht hingeht, aber Mika Jepp schreibt zum Beispiel, Viererkette bockstark, muss Schonlau trotz Kapitän beim Comeback erstmal auf die Bank.
Also für mich ist das jetzt noch eine Woche lang Luxusproblem, denn ja, die Antwort ist ganz klar ja, du musst diese Viererabwehrkette, die wirklich für mich eine der stärksten Saisonleistungen gebracht hat, weil ich fand, man kann den HSV kritisieren, aber wenn das neue Gesicht ist, dann ist es ein Aufstiegsgesicht, weil wir haben immer gesagt, die Defensive first, und ich fand, defensiv war das sehr stabil. Und offensiv ist da noch Luft nach oben, aber da habe ich eine richtige Handschrift von Polzin erkannt, von der Gewichtigkeit, wie viel man Risiko gehen will, wie man aufgestellt hat. Und da hat ganz klar die Viererkette für mich die Innenverteidigung, Elf Hartli hat Zikadunic herausgeragt. Und jetzt gibt Schonlau, kannst du ja erstmal auch noch eine Woche lang so verkaufen, dass du sagst, deswegen ist es für mich eine Win-Win-Situation, dass du sagst, der war verletzt, den geben wir jetzt mal Zeit, den bauen wir jetzt mal ganz stabil auf, den werfen wir jetzt mal nicht zu früh rein, der ist noch gar nicht bei 100%. Das heißt, Elf Hartli und Hatzika Dunic sind gesetzt, und wenn die dann eine super Leistung abliefern im nächsten Spiel, dann spielen die natürlich weiter, auch völlig zu Recht, weil sie dann 2-3 Spiele gut zusammengespielt haben. Und wenn die Leistung jetzt im nächsten Spiel dann doch irgendwelche häufiger individuelle Fehler kommen oder die Abstimmung dann doch nicht so gepasst haben oder, keine Ahnung, wir 4-4 spielen, dann kannst du natürlich Schonlau liebend gerne auch wieder reinbringen. Also das Problem lässt sich, finde ich, sehr smart lösen.
Du hattest gerade Polzins Handschrift angesprochen. Das finde ich ganz spannend, dass du das sagst, dass man jetzt zum ersten Mal so eine Handschrift erkennt. Obwohl ich das Spiel nicht gesehen habe, habe ich aber zumindest auch im Nachgang mir natürlich Sachen angeschaut und habe mir auch die Interviews und das, was die Spieler von sich gegeben haben, natürlich durchgelesen. Und ich fand schon, das war so ein, vielleicht gar nicht bewusst, aber schon auch so ein kleiner Seitenhieb gegen vielleicht auch gegen Baumgart, dass, ich weiß gar nicht, ich glaube Meffert war es, der es gesagt hat, dass wir uns genau auf die Sachen konzentriert haben, die uns das Trainerteam mitgegeben haben, dass wir in unseren Zonen nur das gemacht haben, was wichtig war, dass jeder wusste, welche Aufgaben er hat. Also das klang alles so ein bisschen, als wenn man den Spielern das mit an die Hand gegeben hat, was sie machen sollen, und nicht zu sehr, oder dass die Spieler wussten, was sie machen sollen und das Konzept für sie einfach greifbar war und es nicht zu kompliziert war, das umzusetzen. Was natürlich dafür spricht, dass Polzin da die richtigen Hebel gefunden hat, die Baumgart anscheinend nicht.
Genau, also ich fand einfach, das ist natürlich jetzt einfach zu sagen, aber wir hatten halt selten die Null hinten stehen, deswegen erkennt man da jetzt schon mal was Neues. Ist das jetzt die Handschrift von Polzin? Ja, nein, weiß ich jetzt nicht, muss man ihn noch nicht drauf festnageln. Aber ich fand, dass so insgesamt die Mannschaft viel kompakter wirkte und viel weniger individuell das Risiko nach vorne gesucht hat und deswegen Köln zu auffällig wenig Chancen kam. Ja? Mhm. Da kann man jetzt sagen, Köln hat das auch nicht gut gemacht, und das macht mir auch Mut, Köln hat das auch wirklich gar nicht so überragend gemacht.
Aber du hast sie wahrscheinlich auch gar nicht ins Spiel kommen lassen.
Du hast sie gar nicht ins Spiel kommen lassen, und ich finde, dass man ja zweifelsohne sagen muss, deswegen auch unsere Ansage vor dem Spiel, wir wären mit 0-0 zufrieden, dass Köln für mich eine der wenigen Mannschaften ist, die tatsächlich noch mehr Qualität im Kader haben als wir, sowohl von gestandenen Spielern wie Luca Waldschmidt zum Beispiel, als auch von Talenten. Ja, und da sage ich, ist das sackstark, wie wir die da eingebunden haben und wie wenig Torchancen wir zugelassen haben. Und das hat die Mannschaft insgesamt gut verteidigt. Und das ist die Handschrift, die ich da eher erkannt habe.
Aber auf jeden Fall, also Handschriften fand ich, hat man bei den anderen auch erkannt. Das ist jetzt nicht, dass man nicht erkannt hat. Also bei Walter war ja wohl die markanteste Handschrift.
Ja,
vielleicht. Aber vielleicht nicht so die Ausgewogenheit, wo jetzt wieder geschrieben worden ist. Ja, aber Walter war vielleicht zu offensiv. Bei Baumgarten, ja, weiß nicht, zu defensiv jetzt nicht wirklich, aber also haben wir vorne nicht genug Chancen irgendwie kreiert und jetzt haben wir defensiv sind wir gut, können aber selber vorne auch gute Chancen kreieren oder mehr als unter Baumgart vielleicht noch, muss man jetzt immer mal abwarten, ne? Weil Köln war wirklich nicht stark, irgendwie Minustemperaturen und da war jetzt auch Lemperle, da
war nicht dabei. Was mir Hoffnung macht, dass sie vielleicht noch, ich hatte Angst, dass das ein richtungsweisendes Spiel wird, denn wenn Köln gewonnen hätte, hätte ich fast mit so einem Durchmarsch von Köln gerechnet, mit so einem Vorsprung da oben, dass sie sich dann da festsetzen. Jetzt wiederum habe ich nach der Leistung von Köln eher Hoffnung, dass sie noch andere Punkte liegen lassen und dann muss man, glaube ich, in der Beurteilung des Spiels noch berücksichtigen, dass wir hier halt schon zwei individuelle Fehler hatten, die spielentscheidend hätten sein können. Einer war spielentscheidend, der andere nicht. Und zwar war das einmal das Foul von dem Kölner Verteidiger, was schon tölpelhaft und dumm war, finde ich.
Den Elfmeter
verteidigt der Kölner extrem schlecht. Und dann hat Meffert noch ein Abspiel vom Strafraum, wo er den Ball direkt am eigenen 16er in die gegnerischen Füße spielt, wo man sagt, oh, das ist die perfekte Vorlage, wo der Gegner jetzt ein Tor schießen kann. Haben sie Gott sei Dank nicht ausgenutzt. Das heißt, wir haben ergo aus dem Spiel heraus kein Tor geschossen. Und trotzdem wäre mein Urteil das gleiche gewesen, wenn wir 0-0 gespielt hätten. Hätte ich auch gesagt, ich erkenne Handschrift von Polzin, wir haben wenig zugelassen, wir haben hier gegen einen potenziell starken Gegner gespielt. Die konnten es vielleicht nicht so abrufen an dem Tag, aber wir haben sie halt gut eingekesselt. Und das zählt für mich. Und das ist worauf man aufbauen kann und wo man jetzt nur hoffen kann.
Und wie so oft am Ende fragt auch keiner mehr, wie die drei Punkte zustande gekommen sind, sondern es sind drei Punkte gegen einen absoluten Konkurrenten, der da oben mitspielt. Ja. Also die kann uns keiner mehr nehmen jetzt.
Ja, und das ist lustig, dass du sagst, und das zählt am Ende immer, egal ob du gegen den Abstieg, wie leider St. Pauli spielst, die sich da wirklich, die den Bus im eigenen 16er geparkt haben über 70, 80 Minuten in der ersten Liga, oder ob du wieder HSV im Aufstieg spielst, ja. So gefühlt eine Viertelstunde nach dem Spiel ist das allen Latte, wie du gewonnen hast. Kannst du nicht die ganze Saison durchziehen, ja, musst irgendwann auch mal so eine Spielfreude entwickeln können und so weiter. Aber in solchen Spielen gegen den Spitzenreiter Köln, sensationell. Als Polzin, der gerade irgendwie versucht, so ne, die Mannschaft in die Erfolgsspur zu bringen, musst du so machen.
Bevor jetzt die Fragen kommen und uns bei Instagram geschrieben wird, warum St. Pauli leider um den Abstieg spielt?
Nein, leider haben sie erfolgreich das verhindert, das Gegentor.
Also okay,
sie haben das hat mich tierisch aufgeregt. Ja? Pauli hat in der, aber auch eine interessante Diskussion, Pauli hat in der 90. Minute kriegen die das 1-1. Ich dachte schon, geil, jetzt sind sie wieder unten drin. Ja? Wird nicht gegeben und kriegen und schießen dann das 2-0. Ja, jetzt sag ich, und da kann man auch wieder hin und her überlegen, ich würde haben wir letzte Folge besprochen, ich würde schon irgendwie es lustig finden gegen Pauli in der Relegation. Ich sehe das auch gar nicht so unwahrscheinlich, ehrlich gesagt, dass Pauli und HSV in die Relegation kommen. Aber auf der anderen Seite, die meisten Fans wünschen sich es nicht und wollen da nicht so ein Endspiel gegen Pauli haben und deswegen ist es vielleicht auch ganz okay.
Gut, lass uns nicht so viel über die sprechen, sondern über unseren HSV. 1-0 gewonnen, Königsdörfer, Elfmeter, geht so geschossen, oder?
Also nächsten wird er nicht schießen. Ich glaube, Selke hat schon angekündigt, dass er ihn dann schießen möchte, Verantwortung übernehmen möchte, so, aber
zu Recht. Selke wurde nach dem Spiel gefragt, was er Königsdörfer gesagt hat. Auf jeden Fall meinte er irgendwie, ja, dass wir Elfmeterschießen nochmal üben.
Ja, das war nichts. Also das war nichts, hat Glück gehabt, dass er nach vorne abgeklatscht ist und ihn dann irgendwie reingemacht hat. Ist, glaube ich, auch wichtig, also solche kleinen Sachen sind auch so krass wichtig, auch so Königsdörfer so ein bisschen auch so ein Kopfmensch und der dann schnell und so, wenn der dann Elfmeter verschossen hätte, dann wäre der wahrscheinlich irgendwie, wenn es schlecht läuft, erstmal wieder im Loch und dann ist er nicht Stammspieler und weiß ich nicht, dann wird Otto Stange das nächste Mal eingewechselt und dann kannst du auch so, und so war ja Torschütze, alles gut, irgendwie, er weiß zwar nicht, aber ist scheißegal und das
sein siebtes Saisontor übrigens, ne?
Ach, siebtes oder achtes?
Siebtes, weiß ich achtes. Nicht.
Ja, nee, wahrscheinlich siebtes dann. Ich kann mal kurz, achtes.
Achtes sogar.
Zweiter Assist, achtes, ja.
Stark.
Also, tatsächlich stark. Aber aufstellungstechnisch würdet ihr sagen,
vor allem auch deswegen stark, weil er ja nun kein Stammspieler ist. Er ist nicht derjenige, der von Beginn an startet, ne? Also deswegen absolut, Chapeau für seine Leistung. Auch ihn hatten wir eigentlich schon wegtransferiert und hätten jetzt ihm keine Träne hinterher geweint. So, ähnlich wie Mikkel Bronsis, jemand, der seine Chance wirklich genutzt hat und sich absolut verdient hat. Und mit acht Saisontore jetzt irgendwie nach 17 Spielen.
Ist herausragend für ihn, sagen wir
definitiv.
Mal
definitiv.
So. Abwehr, also Torwart, Heuer Fernandez auch übrigens.
Spieler des Spiels.
Ja. War das Spieler des Spiels?
Ja.
Gerade zu Recht. Also hält uns den Sieg fest.
Ja.
Finde ich auch wirklich spielentscheidend. Also jetzt blöd für Tom Mickel oder Raab, aber ich glaube, dass Heuer Fernandez einfach nochmal Next-Level-Qualität hat und nochmal mehr Ruhe ausstrahlt, auch die Flanken abfängt, die sonst vielleicht gefährlich werden würden, weil der nächste Verteidiger den Zweikampf verlieren würde gegen den Kölner. Insofern fand ich das überragend.
Vor allem immer überragend, wenn du sonst das ganze Spiel über eher nicht so viel zu tun hast und dann in so einer Situation am Ende dann trotzdem irgendwie da bist.
Ja.
Und, das ist, ich finde, das zeichnet dann einen guten Torwart einfach auch aus.
Und das muss man auch noch sagen, sie haben in dem Spiel schon auch fast zu viel, also das würde ich mir jetzt nochmal als kleine Stellschraube vom Polzin wünschen, immer noch sehr risikoreich hinten flach rausgespielt, finde ich. Also da musste Heuer in zwei, drei Situationen wirklich aus 2 Metern Entfernung noch neben den Gegenspieler den Ball wegbolzen. Das fand ich schon nicht mehr so angebracht. Und da sage ich, diese Pässe, die wären schiefgegangen mit einem anderen Torhüter.
Jaff 1993 schreibt, die Viererkette hat sich endlich gefunden. Haben wir eben schon besprochen. Nächstes Spiel gegen Hertha bleibt sie, komme was wolle. Also ob Schonlau zurückkommt, ja, nein, würde ich sagen, bleibt sie so bestehen. Wäre ich auch dafür. Mittelfeld. Machen wir erstmal so die etwas zentraleren, Meffert, Ferrei, Karabetz. Meffert jetzt keine unglaubliche Leistung gemacht, denke ich, spielt über nächstes Spiel auch. Karabetz?
Ja.
Mein Gott.
Wir wissen, wie du meinst.
War okay. Ich würde sagen, er bleibt bestehen. Ferrei hat mich wieder ein bisschen geärgert.
Ja.
Ach.
Ich habe nur gelesen, dass er relativ viele Bälle verdattelt hat, weil er einfach zu viel Risiko
eingegangen ist. Er will dann viel, also ja, es ist so das Klassiker. Er hat auch, ist nicht, dass er jetzt die Prinzessin auf der Erbse war, aber ich würde es ihm so wünschen, einfach, dass er irgendwie der Knoten mal platzt und er dann mal echt richtig gut performt. Also er macht ein paar gute Aktionen, macht er auch, ja, aber irgendwie ist die Messlatte ihn dann auch irgendwie ein bisschen höher als bei anderen, ist dann auch irgendwie gemein, aber ja, also wurde dann auch ausgewechselt. Ich weiß nicht, war das verletzt oder nicht? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Also Startelf-Einsatz leider nicht genutzt. Da muss man mal gucken, ob dann Richter wiederkommt, obwohl der auch, ja, weiß ich nicht. Also, ja, er war okay. Elfmeter rausgeholt, okay. Dompe haben sie gut zugestellt. Ja.
Auch eine Situation, mit der er auch umgehen
ja, lernen muss. Ja, der Rückrunde, ne? Jetzt komplett. Also wird dann immer gedoppelt.
Ja.
Umso wichtiger, dass du rechts dann halt eigentlich einen guten Jatta hast, der halt für mich mit der schwächste Spieler bei uns war. Und da sehe ich, wie wir schon gesagt haben, Sahidi dann nächsten Spieltag und vorne Selke stellt sich eigentlich von alleine auf, auch wenn Königsdörfer getroffen hat. Lässt uns doch eigentlich positiv gegen Hertha blicken.
Auf jeden Fall. Samstagabend 20:30.
Schon wieder Samstagabendspiel.
Schon wieder ein Samstagabendspiel.
Das ist gut. Diesen Samstag waren wir auch, Kai, du warst unterwegs und ich war auch unterwegs, aber musste spontan mit dem Auto fahren, leider. Wir waren aber nach dem Spiel noch im Zwick.
Ah, okay. Ich habe ja gehört, dass unser ehemaliger Vorstandsvorsitzender Geburtstag gefeiert hat.
Der hat da gefeiert, da waren wir auch. Der war auch im Volkspark. Er hat sich das Spiel angeguckt, zusammen mit Chris Kramer. Hat ein bisschen ein Hauch von deutschen Hollywood reingebracht. ein Hauch von Europa hat er reingebracht ins Volksparkstadion.
Ja.
Und der war später auch da. Ich war da nur relativ kurz im Zwick. Hat gereicht, die Viertelstunde hat gereicht, dass meine Klamotten immer noch nach Rauch stinken. Aber war witzig, war gut, war cool. Die Laune danach bei uns in der Loge war auch super. Wurden Kölner Songs natürlich aufgelegt. Aber die Kölner sind immer witzig, ne? Da kamen viele rein und die dann mitgesungen haben, die dann trotzdem gut drauf waren.
Feiern können sie.
Ja, feiern können sie, das stimmt. Also ist dann ja eigentlich immer so ganz harmonisch. Also das hat Spaß gemacht. War ein gutes Samstagspiel, auch wenn natürlich im Januar sind so echt kalt, ne?
Ja. Also. Dann eine Viertelstunde später angefangen, also es zog sich ja dann doch alles so, ne?
Da dachte ich auch so, bei uns war schon kühler, wir konnten zwischendurch uns mal aufwärmen, es ist so viel wert und auch irgendwie erst eine Viertelstunde vor Anpfiff rausgehen. Wenn du da 3 Stunden, also stehen ist ja noch wärmer als dann sitzen, aber wenn du da 3 Stunden sitzt, dann sitzt du auch irgendwo, wo es dann so durchzieht oder so, dann
sind ja meistens so die Plätze, wo im Hintergrund diese Finger sind, wo du ins Stadion reingehst.
Ja.
So, wenn du denn da in der Reihe sitzt, das zieht immer im Nacken. Das ist schon hart.
Ja, da kann, du kannst gar nicht so viele Socken oder warme Schuhe anziehen. Deine Füße sind immer kalt.
Ja.
Und eigentlich ist es dann auch die lange Unterhose, die du da wählen musst. Und
Sitzkissen. Sitzkissen.
Ja, das ist auch clever.
Immer gut. Sitzkissen ist dann immer gut, ja. Aber es ist immer so ein Gadget. Man sagt immer, ah, ist geil, wenn man Sitzkissen dabei hat. Aber es ist immer eins, was ich grundsätzlich immer vergesse.
Ja, ich hatte noch nie ein Sitzkissen mit.
Nee.
Nee, der muss ja mal dahin mitschleppen.
Also ja, genau. Aber das ist der Grund, warum man es dann häufig vergisst.
Ja.
So, aber es gehört
also eigentlich ist Sitzkissen richtig geil, oldschool, ja, ne? So, irgendwie.
Und so Knickhandwärmer.
Ja.
Die du vorher noch aufkochst. Mhm. Machst du auch nicht, sind immer hart. Und wenn du sie dann brauchst, hast du vergessen, sie aufzukochen. Und,
Ja, es gibt auch mittlerweile auch so Handschuhe, die so mit per Batterien so heizen und so. Gibt alles.
Okay.
Oder Socken auch, die so
Qualmt aus den Schuhen.
Hält dein warm, aber gut. Ja, das war, würde ich sagen, Spiel Haken dran. Dann können wir nochmal reden, was davor passiert ist. Denn der Anpfiff wurde 15 Minuten nach hinten geschoben, weil auf einmal es gab eine Schlägerei, ein Video kursiert.
Aber war das der Grund, warum das Spiel später angefangen hat? Das weiß ich gar nicht. Ich hatte eher gehört, dass es eher den Einlasssituationen bedingt war, dass deswegen wegen Anreise viele Leute im Stau standen, weil natürlich wieder mal die Bahn nicht fuhr. Also ich habe jetzt angefangen, auch mal eine Statistik zu machen, wie häufig bei HSV-Heimspielen A, der Elbtunnel gesperrt ist, B, irgendwelche Bahnen nicht fahren oder C, Parkplätze wegen Wasser irgendwie gesperrt sind. Ich habe das Gefühl, dass sich da die Baubehörde oder die Verantwortlichen, dass das alles irgendwelche Zecken sind, die grundsätzlich diese Sperrung immer dann legen, wenn der HSV Heimspieler hat.
Ja, das kann sein. Ich dachte irgendwie tatsächlich, das wäre wegen der Hooligan-Geschichte, okay, aber weiß ich nicht.
Also ich hatte gehört, dass es wegen dem Einlasssituation war und Also ja, kommen wir mal zu der, ich meine, das sind die Fragen, die uns hier am meisten irgendwie bei Instagram erreicht haben, wie wir uns zu dieser Situation auf dem Kiez äußern. Viele haben natürlich auch direkt mich angesprochen, weil ich immer da eine klare Meinung oder eine Meinung habe, die häufig auch die aktive Fans und
ja, weil du auch einen Draht hast irgendwie so
ja,
ne? Also oder zumindest irgendwie ein bisschen Bescheid weißt über Ecken.
Genau, also ich kann es mal, also ich habe natürlich auch nur dadurch, dass ich nicht A, natürlich sowieso nicht dabei war und B, auch die Situation nur über Videos gesehen habe, die natürlich super schnell irgendwann mittags kursierten, über die Schlägerei, die da auf der Reeperbahn in der Rutsche, in der Gerhardstraße ist es gar nicht, sondern in der Friedrichstraße passiert ist, habe ich natürlich nur die Videos gesehen und habe auch gedacht so, wow, das geht gar nicht. Also wenn du da dir anhand von den Videos jetzt das anschaust, wie da auf ältere Leute und Frauen irgendwie eingeschlagen wird, da schämt man sich dann schon. Also das ist eine Sache, die kann man in keinster Weise irgendwie gutheißen oder auch vertreten. Das geht halt gar nicht. Und da kann ich jeden verstehen, der uns hier schreibt und sagt, dass das irgendwie ein absolutes Tiefschlag war, was so das die Außendarstellung des HSV betrifft. Natürlich, wie du gerade sagst, bin ich natürlich auch vernetzt und habe dann sofort irgendwie nachgefragt, ey, was war da los? Ich sehe hier nur gerade das Video, Alter, was ist da? Und vorweg, das soll überhaupt nichts rechtfertigen. Ich habe es gerade schon gesagt, dass sowas gar nicht geht. Ich will nur das, was mir dann zugespielt worden ist, wie das Ganze zustande gekommen ist. Vielleicht, was Beweggründe sind, ist auch nur Vermutungen, die ich dann anstellen kann. Es gab wohl vor dem Spiel ein großer Haufen von HSV-Fans verschiedener Gruppen, also keiner speziellen Gruppe jetzt angehörig, sind Richtung Hans-Albers-Platz gelaufen und sind an der Rutsche vorbeigelaufen. Und Rutsche ist schon immer, ich habe 16 Jahre in der Rutsche als Türsteher gearbeitet und kenne natürlich jetzt die Rutsche, also wirklich, also wenn ich einen Laden kenne, dann den.
Ja.
So, und Rutsche war immer schon Anlaufpunkt für die Kölner Fans. Das hat einfach die Historie bedingt, dass die Inhaberin der Rutsche früher aus Köln kam und dadurch natürlich ganz viele Kontakte nach Köln gepflegt hat und Sion Kölsch als Bier dort in der Kneipe verkauft. Leider kein Köbi, denn wären wir HSV-Fans natürlich da.
Richtig.
Und dementsprechend war das immer schon ein Anlaufpunkt für die Kölner Fans. So, und es gab auch in den vorherigen Jahren, wenn wir mal gegen Köln gespielt haben, war es immer so, dass die Kölner sich in der Pilzbörse, was eh immer so ein Anlaufpunkt ist für Gästefans, aber eben gerade bei Köln-Spielen auch ganz explizit in der Rutsche getroffen haben. Und es war immer schon auch so, dass es dort immer Situationen gab, wo HSV-Fans und Kölner irgendwie aneinander geraten sind, auch in der Friedrichstraße. In der Regel war aber eigentlich immer Polizei da. So, es war, ich meine, die sind ja jetzt auch nicht auf den Kopf gefallen. So, gerade jetzt, wo sie das Geld natürlich zurückklagen können, sollten sie noch weniger auf den Kopf gefallen sein, weil sie jetzt sich das Geld so zurückholen können und die Einsätze sich beliebig so stricken können, dass sie immer alles schön vom Verein bezahlen lassen. Dementsprechend war ich sowieso verwundert, dass keine Polizei da war. Aber in den Jahren zuvor war es immer so, dass die Kölner eben da waren und es da auch immer schon mal Scharmützel auf der Straße gab, aber nie so groß, wie es jetzt war, was auch vielleicht daran bedingt war, dass wir dort Tür gemacht haben und wir natürlich immer auch klar darauf geachtet haben, ne, keine Leute mit Gläsern und Flaschen raus, falls es irgendwo mal Ärger gibt, dass das so eine Sachen zumindest nicht mit im Spiel sind. Und es war eigentlich immer so, dass das ruhig war. Jetzt war es so, dass eben die HSV-Fans in der Gruppe da vorbeigelaufen sind und aus Erzählungen, die ich jetzt und Leuten, die das mitbekommen haben, die HSVer dort vorbeigelaufen sind und eigentlich die Situation, es war angespannt, aber es war nicht so, dass es irgendwie zu einer Schlägerei gekommen ist oder so. Natürlich, wenn große Gruppen sich gegenüberstehen, gerade von Vereinen, die gegeneinander spielen, sind immer ne, Emotionen, sind Rivalitäten, die da mit im Spiel sind. Aber es war nichts los. So. Mhm. Und die HSV sind vorbeigelaufen und dann flogen halt von Kölner Seite flogen Gläser auf die HSV-Fans und die ersten Kölner haben angefangen, sich zu vermummen und haben Sturmhauben aufgesetzt. Dazu auch die Kölner Fans, die dort in der Kneipe waren, das war auch in den Jahren zuvor immer Fangruppen, die gerade den alten Hooligans der Kölner angehörig sind, ob es die Streetfighter sind oder teilweise auch wilde Horde von den Kölner Ultras. Also es waren halt auch Leute, die jetzt vielleicht nicht die Jungen so wie wir oder noch jünger oder irgendwelche 17-, 18-Jährigen, die vielleicht auch damit drunter waren, aber eben eher ältere Semester, aber eben auch Leute, die auch sonst keinem Streit irgendwie aus dem Weg gehen und vielleicht auch dastehen in Köln, wenn man irgendwie vor dem Müngersdorfer Stadion aussteigt und am Bistro irgendwie auch mal einen auf die Mütze bekommen hat bei Spielen in Köln. Ja, dann flogen Gläser, die ersten haben sich vermummt und das war für anscheinend dann für die HSV-Fans, die da vorbeigelaufen sind, Grund genug, um dann eine Reaktion darauf zu geben und dann in dem Fall, so wie man es auf dem Video sehen konnte, geschlossen auf die Rutsche raufgelaufen ist und dort auf die alles, was da stand, eingeprügelt hat. Und da muss ich dann wirklich sagen, wenn man dann sieht, wer da auf den Videos, die man gesehen hat, da steht, das geht halt überhaupt nicht. Es gibt immer Fangruppen und die sich an Drittort Auseinandersetzungen irgendwie treffen und sich prügeln. Die wissen aber, was los ist. Die machen das insofern mit Absicht, dass sie dort irgendwo hinfahren und sich prügeln.
Wo dann keiner ist quasi.
Wo ne? keiner ja. ist. Und wenn man immer über Hooligans, das ist natürlich immer so ein Wort, was jetzt auch über allem schwebt, die treffen sich irgendwo, wo es keiner mitbekommt. Und ich würde mal behaupten, ohne das jetzt zu wissen, aber dass das pro Saison bestimmt bei, weiß nicht, 10 Spielen der Fall ist. Mhm. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, bei wie wenig oder wie selten man das irgendwie mitbekommt, also es sind meistens Aktionen, wo sie sich irgendwo verabreden, wo kein anderer das mitbekommt. In diesem Fall ist es halt maximal beschissen gelaufen, dass man eben da auch Leute reingezogen hat, die da an der Seite standen, die dann auch da was von abbekommen haben, was halt gar nicht geht. Und
ja, es ist schon, aber interessant, also wusste ich nicht. Plus, bei da ist ja auch, die Rutsche ist ja, eigentlich ist es ja auch so, ich sag mal, HSV-Land.
Genau.
Ne? Also direkt um die Ecke ist ja die Tankstelle, also genau. Die sind jetzt nicht so, okay, wir gehen jetzt mal die Kölner besuchen in der Rutsche und, sondern die haben ja, also die gehen da immer längst,
sag ich jetzt mal so. Erstmal das und wenn Köln nicht in Hamburg spielt, dann ist die Rutsche auch HSV-Land und die HSV-Fans sind da. Mhm. Aber wenn Köln eben in Hamburg ist, dann sind die Kölner eben auch in der Rutsche. Ja. So, deswegen hat es mich auch gewundert, dass die Polizei da nicht stand und das hätte in dem Fall wahrscheinlich vieles
ja, voll, ein bisschen deeskaliert und
vieles deeskaliert und es wäre gar nicht dazu gekommen. soll trotzdem keine Entschuldigung sein und auch überhaupt keine Klärung und kein Gutheißen für das, was da passiert ist.
Es hat schon so krass wie, also ich meine, allein schon die ganzen Nachrichten, das kommen ja von HSV-Fans, ne? Ja. Und ich glaube, da ist keine, die sagt so, ach komm mal, die sollen sich mal nicht so anstellen, so ungefähr.
Nein.
Sondern sind alle schon so, oh mein Gott, das geht ja gar nicht. Und wenn die eigenen HSV-Fans dann so die neutralen oder die Anti-HSV-Fans, das ist so Marketingverein, Image-Schädigen schon echt so hoch 1000. Ich meine, es ist noch nicht auf der Bild-Titelseite gewesen, aber trotzdem schon in den Fußballkreisen das Video und kursiert und bla. Das ist schon echt dann, ich meine, das ist das eine Image-Schädigen, das andere ist dann auch die Person, aber es wurde zum Glück ja keiner richtig ernsthaft verletzt, sondern so leichte Verletzung, glaube ich, noch.
Gott sei Dank, in dem Fall dann nur leichte Verletzung, ja.
Aber es ist schon.
Aber jede Verletzung ist da in dem Fall zu viel. Ja, so. Man muss sich dann immer mal überlegen, weißt du, wenn man mit seiner Frau und seinen Kindern irgendwo zum Fußball fährt, da soll einfach kein passieren, der unbeteiligt ist. Also wenn man sich irgendwo trifft, wo beide Seiten wissen, worauf sie sich einlassen und ne, soll man es irgendwo machen, wo es keiner mitbekommt. Aber bei so Sachen ist es einfach, ich möchte nicht, dass meine Frau irgendwo beim Fußball irgendwie auch so einsteckt von irgendwelchen Leuten. Das geht einfach nicht.
Ja,
so.
Naja, stimmt. Natürlich könnte man gewisse Orte meiden, aber man kann den Leuten jetzt auch nicht strikt aussehen, dass sie sich in der öffentlichen Kneipe, die jetzt irgendwie nicht Stadt bekannt ist, dass es immer Schlägereien gibt, dass man sich da vorstellt und in Hamburg da noch nicht mal irgendwie ein
natürlich Bier weißt du auch, kann, weißt oder? Du auch, dass wenn du zum Fußball fährst und dann bei Gruppen stehst, die, ne, wie es jetzt auch bei den Kölnern der Fall war, dass es eben keine Jungs von Traurigkeit sind, wenn du da stehst und dann Gläser geschmissen werden oder da das auch provoziert wird, dann passiert es nun mal beim Fußball, dass, oder es soll auch keine Entschuldigung, oder ich will es gar nicht.
Ja, klar, aber das ist
halt. Aber es ist halt das Risiko, dass dann was passiert, ist dann deutlich höher, als wenn du andere Treffpunkte suchst, wo du dich mit Kölnern umgibst, die nicht auch darauf aus sind oder vielleicht so eine Situation auch nicht suchen.
Die Kölner haben ja dann noch einen riesen Banner aufgespannt mit Streetfightern, also mit diesem Club dann eben nochmal auf dem Banner gehabt. Mhm. Der HSV hatte, so habe ich es gesehen, auch eine riesige Choreo aufgebaut und dann passierte auf einmal was, dann wurde sie wieder abgebaut. Ja. Was war da dran, was war da drauf?
Das weiß ich nicht, was da drauf war.
War der Hintergrund diese Schlägerei?
Das weiß ich nicht, ich kann es nur vermuten, dass aus Grund davon, dass dann auf der Reeperbahn relativ viele Leute festgesetzt worden sind, von der Polizei und Personalienkontrolle gemacht worden sind und da auch viele Leute dabei waren, die mit Sicherheit nichts damit zu tun hatten, aber dann eben, wie ganz normal in der Tanke, sich vorm Spiel da treffen, dass das so der Anlaufpunkt ist. Ob man dann aus Solidarität zu den Leuten, die dann nicht ins Stadion konnten, obwohl sie mit der Sache nichts zu tun hatten, gesagt hat, dann machen wir auch keine Choreo, das weiß ich nicht, das habe ich noch nicht rausgefunden. Würde ich aber nicht gut finden, wenn das der Grund war, dass man deswegen die Choreo abgesagt hat. So,
vielleicht weiß ja ein Hörer mehr und kann uns da mal eine vielleicht Message schreiben. Also würde mich wirklich sehr interessieren, weil es war riesig, sollte dann vom B-Rang runtergeworfen werden.
Ja, schauen wir. Vielleicht waren einfach nicht genug Leute da, die Choreo mit organisieren sollten, weil sie irgendwo festgesetzt worden sind, in der Personenkontrolle waren, whatever, ich weiß es nicht. Vielleicht hören wir da noch mehr. Ich wundere bis jetzt auch, also es gab ein Statement vom HSV dazu, zu dieser Aktion. Der Supporters Club hat sich noch gar nicht geäußert. Bisher zumindest habe ich nichts gefunden dazu. Auch Nordtribüne noch nicht. Bin gespannt, was von der Seite kommt, inwiefern sie sich dazu äußern. Sonst sind sie in so Sachen immer relativ schnell. Gerade beim SC, die sich sonst auch immer zu allen Sachen irgendwie äußern. Bin ich gespannt, wann da eine Stellungnahme zu kommt, sich davon zu distanzieren. Das erwarte ich auf jeden Fall, dass da was kommt.
Ja, und dann war es auch noch ein zäher Start, ne, mit den ganzen Pyros, die der Kölner Block reingeschmuggelt hatte. Dann wurde das Spiel nochmal unterbrochen wegen dem Rauch.
Ja, Pyrotechnik ist kein Verbrechen, wissen wir alle.
Sehe ich auch so.
Also, ich höre zumindest, also aus Kölner Sicht höre ich weniger Leute, die sich über diese Aktion gerade irgendwie chauffieren und aufregen, was das Ganze auch nicht besser macht. Es ist eher von HSV-Seiten, die maximal darüber enttäuscht sind, wie das Ganze abgelaufen ist. Anhand der Videos, wie gesagt, kann ich dem nur zustimmen. Ich kann nur das wiedergeben, was ich jetzt unter anderem noch gehört habe. Und das soll keine Entschuldigung und keine Erklärung und kein Gutreden davon sein, sondern einfach nur einfach ein Teilen von Informationen, was eben da insgesamt vorgefallen ist.
Gut, kommen wir zum nächsten Spiel. Hertha BSC, der Gegnercheck am 19. Spieltag. Und Hertha BSC, gehen wir mal Piers Notizen durch.
Der Gegnercheck.
Der Gegnercheck, brauchen wir so einen Jingle nochmal dafür oder
ja.
Sowas, ne? Eigentlich.
Könnte sie einsingen.
Ja.
Der Gegnercheck.
Werden wir sie nächste Woche einfach mal
testen. Hertha ist auf dem 12. Tabellenplatz mit 25 Punkten nach 18 Spielen und einer Tordifferenz von plus 1.
Wir haben plus 17. Also da, nur mal so zum Vergleich, ne? Also
ja. Fun Fact zu Hertha. Auswärts diese Saison sind sie wesentlich stärker als zu Hause.
Das ist ja schon mal uns ja schon mal sehr gut. Nämlich nur 2 Heimsiege nach 18 Spielen.
Ja.
Das ist, da wird's wohl erstmal bei bleiben.
Das ist gut. Also da muss man ja fast schon eigentlich irgendwie auf Sieg oder zumindest nicht auf Niederlage wetten. Topscorer ist Ibrahim Mazza mit 6 Saisontoren. Dann haben wir noch Derry Sherrington, keine Ahnung, links außen mit 6 Saisontore. Florian Niederlechner, den kenne ich noch, mit 5 Saisontore. Und Cuisson ist der von Bayern ehemalig, ne? Ja. Mit 5 Saisontoren. Ja.
Eher ein zentrales Mittelfeld, so ein zentraler.
Offensives, ne? So ein ja. Zehner irgendwie, ja. Keine Ahnung. Players to watch. Aha,
Toni Leistner. Da ist er, unser Toni.
Toni Leistner, aber die 37 ist nicht sein Alter, denke ich mal, sondern seine Rückennummer.
Da ne? bin ich auch kurz gestauchelt heute, als sie das geschickt hat. Dachte die 37, aber es ist die Rückennummer.
33, 34, 33, 34 ist er.
Ja, 37 wäre auch schon heavy gewesen. Aber ja, sie hat dazu geschrieben, er hängt sich immer ordentlich rein.
Die Begründung ist, er hängt sich ordentlich rein.
Das reicht schon bei Hertha als Player to watch durchzugehen.
Er war nicht unumstritten in der Saison, der Kapitän ist er immer noch, ne? Letzte Saison war Kapitän, ich glaube, dieser, glaube ich, immer noch.
Ja, ist er.
Hat auch mal ein paar Spiele nicht gemacht, aber hat zurück in die Startelf gefunden. Oh, das ist krass, dass er sich mit seinen Fähigkeiten, die jetzt limitiert sind, aber auch irgendwie gut sind, dass er da immer noch so, aber es ist gut.
Ja, aber ich glaube, du brauchst so einen Typen auch in der Mannschaft, ne? Gerade
dankbar für jeden Trainer.
Ja, wenn du jemanden hast, der auch also ich meine, er war ja echt maximal umstritten, als er zur Hertha gekommen ist. Ich habe mir hier gerade den Kopfhörer selber runtergezogen. Ich dachte, Kai wär's, aber war nicht. Und das als Unioner zur Hertha zu gehen, so, da war er halt schon maximal umstritten und er hat's da irgendwie hinbekommen mit Einsatz und eben auch als Sprachrohr zwischen Fans und Spielern zu agieren. So, der sich immer stellt nach Niederlagen, der irgendwie Sachen anspricht. Also, ja, also ist ja doch irgendwo immer ein guter Typ. Er ist halt nicht der Player, wo man sagt so, wow, der brilliert jetzt durch seine fußballerischen, sein Können, sondern ist
definitiv. Ja, aber er ist dankbar. Michael Cuisance von Bayern, einfach zentrales Mittelfeld, guter Spieler, arbeitet ordentlich nach vorne, schreibt hier auch noch. Und Derry Sherrington, der links außen, der soll auch sehr gut unterwegs sein. So hat die Hertha zuletzt gespielt. Umschaltmomente oft nicht konsequent ausgespielt. Sehr gut. Gegen Paderborn gab es aber den Startschuss, um wieder oben anzuknüpfen. Der Sieg war wohl nicht 100% verdient. Sie meinte, das Wort Spielglück fiel oft beim Kommentator. Das haben wir schon mal gerne, wenn der Sieg nicht verdient ist. Ansonsten, ja, die spielen jetzt keinen überragenden Fußball. Ne?
Da muss spielen halt weite Strecken, stehen sie hinten tief drin. So,
Und in dem kalten Olympiastadion musst du dir die 3 Punkte auf jeden Fall richtig verdienen.
Ja. Also, ja, bin ich total gespannt. Sie haben diesen Winter auch noch keinen Neuzugang irgendwie verpflichten können.
Die Bilanz spricht allerdings leicht für Hertha. 85 Spiele. HSV gewinnt 34 Mal, Hertha 36 Mal und 15 unentschieden. Das letzte Spiel in der Hinrunde ging 1-1 aus. Ja, also ich würde mal sagen, das sollte trotzdem irgendwie machbar sein, wenn wir den Run haben, den wir momentan dann hoffentlich, das wäre das dritte Spiel in Folge, das wir gewinnen dann, ne?
Ja, Reiser Quicker schreibt, noch nie waren 3 Siege in Folge so wichtig wie jetzt.
Ja, also ja, ist jetzt nicht, dass wir irgendwie...
Also die Bilanz von Merlin ist auf jeden Fall bisher...
ich glaube 2,2 Punkte Schnitt. Er braucht aber auch einen über 2 Punkte Schnitt, damit wir hochgehen.
Und damit meine Prediction auf jeden Fall auch eintrifft.
Richtig. Quote 2,4 bei Hertha. Guck mal, darauf kannst du mal wetten. Aber das ist auch so ein Samstag 20:30 Spiel und weiß ich nicht. Also das Wetter, ich muss mal kurz gucken, was haben wir denn hier in Hamburg? Guck mal, Berlin, Samstag, 10 Grad. guck mal, ja, am Tag.
Kurze Hosewetter.
Da ist abends, sind es immer noch 6 Grad, das ist nochmal echt ein anderer Schnack als minus 1, 2 Grad, also easy. Also das ist ja, das gar, aber trotzdem, die 2-4er-Quote schmeckt, kann man mitnehmen.
Pia schreibt, noch kein Neuzugang bei Hertha, aber bei uns tut sich ja so ein bisschen was. Also zumindest gerüchtemäßig sind so ein paar, ist zumindest ein Spieler, der gerade so ein bisschen ja, gehandelt wird. Und zwar ein Bayern-Spieler, Adam Asnou. Mhm. Ist ein absolut spannendes Talent. Sein Marktwert habe ich gerade nicht parat, Kai, aber vielleicht hast du den noch. Ist ein Linksaußen, Flügelspieler, nee, Verteidiger ist es, glaube ich, ne? Den man auch auf dem Flügel einplanen kann und hat wohl seine ersten Spiele schon für Marokko, für die A-Nationalmannschaft gemacht.
Linker Verteidiger.
Drei Millionen
Marktwert, 18 Jahre alt.
Und
Achtung, Kai, würde ich bestimmt freuen, hat die Jugend bei Barcelona auch verbracht.
Ja. Ich habe ja so eine Prediction in die Richtung gemacht. Also man muss jetzt unterscheiden zwischen Innenverteidiger und linker Verteidiger außen. Ich hatte da noch einen anderen Namen im Kopf. Finde ich schwer für mich, weil die Abwehr, wie gesagt, ganz gut stand. Ich glaube, jetzt fühlen sich vielleicht nicht ganz unter Druck gesetzt, beim HSV noch einen Innenverteidiger zu verpflichten oder einen Außenverteidiger.
Boah, guck mal, das ist ja, finde ich, mal wild. Aber Länderspielkarriere, 2 Spiele für Marokkos U15, dann hat er 7 Spiele für Spaniens U16, 4 Spiele für Spaniens U17, ein Spiel wieder für Marokkos U17, dann ein Spiel Marokko U23 und jetzt hat er 3 Spiele für Marokko A. Also ein bisschen hin und her, ein kleiner, so ganz, also mal guck mal hier, guck mal da, wo es am besten ist.
Ja, so eine Zeit in Barcelona halt, ne?
Ja, er hat zumindest in seinem ersten Spiel für Marokko, für die A-Nationalmannschaft, ist er gleich zum Spieler des Spiels gewählt worden. Also scheint Talent zu haben, ist natürlich bei Bayern schwer. Also Kompanie baut wohl nicht so sehr auf ihn. Vor der Saison hat man ihm deutlich mehr irgendwie eingeräumt, dass er irgendwie der Spieler sein könnte, der dieses Jahr den Durchbruch schaffen könnte. Bayern möchte ihn wohl verleihen, weil auf der Position halt genug andere Spieler sind. Ich glaube, so ein Ito kommt jetzt auch wieder. Also dementsprechend könnte das für uns ein Spieler sein, der ja zumindest die Chance nutzt. Natürlich, wen haben wir auf der Position? Muheim, da hatte ich ja schon mal so ein bisschen in den Raum geschmissen, dass da was am Köcheln ist. Dahingegen muss ich jetzt sagen, dass ich da gerade gehört habe, dass man da wohl absolutes Veto eingelegt hat, dass Muheim nicht den Verein verlassen darf und auch kein unmoralisches Angebot da was ändern kann. Also Muheim sind die Chancen, dass er jetzt in der Winterpause noch transferiert wird, absolut.
Ach, guck mal hier, das gefällt mir. Ein Champions-League-Einsatz. Ja. Er hat Europa-Erfahrung, das ist ja super geil. Ja, her damit, davon können wir nie genug haben.
Oh, Kinder.
Gegen was auch immer er gespielt hat, weiß ich gar nicht. Schachtja Donetsk, glaube ich.
Ah. Ja, das birgt für Qualität.
Ja. Und wie heißt es, eine Laie dann? Irgendwie
eine Laie, genau.
Ja, aber warum sollte Bayern leihen, wenn der nicht spielt? Ne? Also das ist auch. Die müssen, glaube ich, schon dann irgendwie. Die Laie kommt nur zustande, wenn wirklich Muheim jetzt weggeht. Weil ansonsten macht es Bayern ja so null Sinn, irgendwie nach Hamburg zu verleihen, wenn er sich da hinten anstellt. Vor allem bei Muheim,
ja,
der hat, also ja, wenn einer gesetzt ist, irgendwie dann.
Wie gesagt, ist ja auch nur ein Gerücht, ja, noch nichts weiter, aber das ist, wenn es gerade irgendwie Gerüchte gibt, die bei uns irgendwie nochmal interessant werden, dann ist es das Einzige, was gerade irgendwie im Raum steht.
Kein Gerücht ist es, dass ich in die Top 30 angetreten bin.
Ah ja.
Bei Kicktipp. Endlich, ich glaube, das erste Mal in dieser Saison. 21 Punkte habe ich
gemacht. Stark.
Wie viel habt ihr gemacht?
Ich glaube, nicht viel weniger. Ich weiß gar nicht. Kai, tippst du überhaupt noch?
Kai hat aufgegeben.
Ich bin leider raus.
Ja?
Weil es hat mich zu krank gemacht, immer dran zu denken und dann es zu vergessen.
Ah, 19 Punkte habe ich gemacht. 31 Plätze nach oben gewandert auf Platz 56. Aber ich muss mal sagen, hier Kehr mit 25 Punkten, das ist schon eine starke Leistung.
25 stark. 1-0 vom HSV treffe ich natürlich.
Natürlich.
Und die anderen waren natürlich auch dankbare 2-1-Ergebnisse, immer so viel dabei. Also war jetzt keine riesen Überraschung. Aber nun gut. Ja, schön. Dann
was tippt ihr gegen Hertha?
Lass mich mal überlegen. Ja, eigentlich würde man zum 1-0 Auswärtssieg da gut fahren. Ich würde fast sogar 1-0, 2-1, 1-0, 1-0, 1-0.
Also bei mir steht hinten auch die 0 und ich würde 0-2 sagen. Ja? Ja. Kai?
tippe entweder 0-0 oder 2-1. Ich entscheide mich für ein 2-1.
Für den HSV.
Für den HSV? Ja, ja. Okay.
Also 1-2.
Ja. Es ist, da sind ja mal einige Hörer sehr picky bei dir.
Ja, Aussagen. Nee. Also 2-1 Sieg HSV.
Ja, gut. Dann steht dem Erfolg ja nichts mehr im Wege.
Und den dritten Spiel in Folge gewonnen auch nicht.
Ja, das wäre, also dann ist kurz vor Statue für Vollziehen. lange keiner mehr geschafft.
Ja, grundsätzlich. Er hatte jetzt auch nochmal in einem Interview gesagt, dass, also auch wie, ne, das nochmal in die Kurve zu gehen und sich irgendwie zu feiern und dass das für ihn ganz klar dazugehört und so. Ja, es ist, ich gönne ihm das einfach. So.
Ja, ich gönne uns das und auch ihm. Er könnte jetzt, wenn wir jetzt aufsteigen, ist es vielleicht nachher so das logische Puzzlestück und er ist ein Hamburger und bla, alles romantisch, was gefehlt hat. Er kann auch das nächste Spiel verlieren und wir sind auf Platz 5. Also, es ist herrlich.
Es ist, also eine Hürde muss er noch nehmen. Gegen die vermeintlich stärkeren Gegner haben wir uns immer leicht getan. Er muss eben noch beweisen, dass er auch die untere Tabellenregion beackern kann.
Aber die,
ist jetzt Hertha so ein ganz guter Übergang. Aber es ist auch ein Name.
Also ich wollte gerade sagen,
meine eher die ganzen.
Du meinst eher so die Münsters und
da haben wir den Aufstieg immer verspielt, so bei den Vereinen.
Ja.
Deswegen, da muss er nochmal zeigen, dass da seine Taktik wirkt, dass da seine Handschrift zur Geltung
kommt. Ja, aber wenn es danach geht, dann sind ja die nächsten drei Spiele, also sind ja zumindest die nächsten beiden Spiele mit Hannover und Hertha zumindest klare Punkte.
Ja, perfekt. Ja, glaube ich auch. Gehe ich von aus.
Das lässt hoffen, das lässt sowieso auf eine gute Rückrunde hoffen. Der Rückrundentrainer,
so wie du ihn nennst. Er ist da, wir steigen auf, dann Europa, wir sind komplett im Plan. Endlich hört mal jemand auf uns.
Und es hatte eben jemand dazu gefragt bei Instagram, ich glaube, ich werde die Frage jetzt so schnell nicht finden, aber die ging genau an dich und es war genau diese Frage zum Thema Europa. Erreichen wir nächste Saison die Champions League oder Europacup-Plätze?
Frage ich glaube,
Nils es ist, Engelmann.
Gute Frage. Ich glaube, wenn wir als Erster oder Zweiter hochgehen und dann Momentum haben, plus gut einkaufen, sehe ich nicht, warum wir da nicht mehr in diesen, ich weiß gar nicht, wie die Europacups momentan heißen, dass wir da mal so Achter werden oder so. Mhm. Weil, ja gut, also klar, so die ersten 5, 6 sind schon stark, aber dann so der 8. Platz, da geht's ja schon los. Da kämpfst du dann mal gegen irgendwelche, weiß nicht, so Unions, die Mainz oder Heidenheims, die halt einfach nicht so gut sind, oder okay gut sind natürlich, aber die haben ja drauf.
Ja.
Also wenn wir jetzt hochgehen und mit dem Run und mit dem Stadion und so, da sind wir, ich glaube, da bist du schnell in Europa. Oder auch mal ins Pokalfinale gehen.
Ja, das ist da einfach der schnellste Weg eigentlich.
Ja. Obwohl ich glaube, Platz 8 ist noch einfacher als...
Ja, mittlerweile vielleicht schon. Ansonsten können wir vielleicht nicht diese Woche, aber wir hoffen, dass wir nächste Woche was announcen können. Wir arbeiten oder beackern dieses Thema jetzt schon seit eigentlich 2 Monaten.
Ja.
Und
es geht um Live-Podcast. Wir haben Termin. Der HSV muss jetzt nochmal Gas geben.
Der HSV muss Gas geben, genau. Ja. Wir wollten
der Ball liegt beim HSV. Also,
wir wollten es eigentlich vor Weihnachten schon machen, aber das hat aus diversen Gründen nicht geklappt. Deswegen sind wir jetzt dran und
das größte Event, was es jemals gab,
tatsächlich
von uns.
200 Leute passen da rein, ne?
Ja, ist richtig geil.
Also
wie so ein Stadion, alles geil und jetzt musst du nur der HSV mitspielen.
Ja.
Aber der wird schon mitspielen.
Muss er.
Sonst gibt's Kritik jede Woche.
Sonst werden wir hier mal andere
Sachen aufziehen. Dann öffnen wir unseren
Giftschrank. Ja.
Und hauen ein paar Sachen raus.
Und der ist groß.
Ja,
voll gefüllt. Das können wir, das große Buch der offenen Hamburger Rechnung.
Richtig.
Der Podcast-Rechnung hier. Also, in diesem Sinne.
Nur der HSV.
Nur der HSV.